Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch, und zwar den Gerard Gray. Gerard ist Speaker, Coach und Experte für Entscheidungsfindung, Stressmanagement und Soul Business. In seiner Arbeit verbindet er Wissen aus Psychologie, Neurowissenschaften mit Spiritualität und unterstützt Einzelpersonen und Unternehmen dabei, Performance und Entscheidungen zu verbessern, mit gutem Umgang mit Stress und Leadership-Transformation. Wir sprechen heute darüber, was Soul Business ist und wie du intuitiv und entspannt Entscheidungen treffen kannst. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, Gerard.
Hallo, liebe Katja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Wunderbar. Schön. Schön, dass ich da sein kann, und ich bin gespannt, was wir so zusammen herausfinden über das Leben, über die Arbeit, über Führungskräfte und über Entscheidungen.
Ja. Magst du uns einfach mal mitnehmen? Du hast ja ein paar Kurven vielleicht auch in deinem Leben gemacht. Gibt es da so ein paar Meilensteine, wo du sagst, die prägen dich bis heute, beziehungsweise die haben dich zu dem gemacht, was du heute bist?
Auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Ebenen. Wenn ich die jetzt rein beruflich aufzählen würde, könnte ich natürlich bei dem Wechsel meiner beruflichen Tätigkeiten anfangen, und jede Sprung, jede neue Tätigkeit oder jeder neue Beruf, jedes neue Arbeitsfeld, in dem ich war, ist genau genommen ein Meilenstein, weil er mich immer wieder komplett verändert hat. Und da bin ich eigentlich schon so bei so einem Kernthema, nämlich sich immer wieder neu zu erfinden. Das haben wir jetzt hier gar nicht vorab mal so thematisiert, aber für mich war das Leben irgendwann so, dass es mir gezeigt hat, oder es hat es mir immer gezeigt, aber mir ist irgendwann klar geworden, dass das Leben eigentlich erwartet von uns, dass wir auf Situationen immer wieder anders reagieren, und das kann mit sich bringen, die Perspektive zu verändern, es kann mit sich bringen, dass du andere Dinge tust, dass du anders umgehst mit den Situationen oder auch, dass du andere Berufe lernen musst oder andere Felder bereisen musst und Länder bereisen musst. Und ich glaube, das ist so für mich, das war erstmal so ein mentaler Meilenstein. Und einen davon würde ich gerne erwähnen, nachdem ich einige Ausbildungen gemacht habe, zum Beispiel habe ich meine Mechanikerlehre gemacht, weil ich keine Lust hatte auf Uni und so weiter. Das habe ich dann alles im zweiten, anstrengenderen Bildungsweg nachgeholt und bin Maschinenbautechniker und Ingenieur. Dann habe ich oft und so Zeugs gemacht. Ich sage extra Zeugs, weil es Dinge waren, die ich gemacht habe, weil ich sie wollte, weil ich sie wirklich, wirklich wollte. Und dann gemerkt habe, nachdem ich einige Jahre daran tätig war, es erfüllt mich nicht. Und dann habe ich gemerkt, durch irgendeine Inspiration, wo ich weg wollte von diesem rein rationalen, ich muss nochmal komplett was Neues machen. Und habe natürlich in dem Bereich weitergearbeitet und habe dann eine Ausbildung gemacht als Heilpraktiker. Und ich glaube, das war ein Meilenstein deswegen, weil ich alle Referenzpunkte von Wissen, Erfahrung, Menschen auch und auch Wohnorte, wo ich war, komplett verändern musste oder zurücklassen musste, loslassen musste. Mhm. Ich bin wirklich da in das kalte Wasser gesprungen. Und zwar, es war von innen, es gab irgendwelche Situationen und Krisen, die dazu geführt haben, aber es war jetzt nichts so Dramatisches. Was trotzdem dramatisch war, war die Wandlung und diesen Sprung da rein, weil ich habe nichts gewusst von dem, was ich tun würde. Ich hatte keine finanzielle Sicherheit, ich hatte keine Partnerschaft mehr, ich hatte meinen Wohnort aufgegeben, ich habe das, was ich machte, überhaupt nicht mehr gemocht und habe dann tatsächlich irgendwann damit aufgehört, quasi gekündigt, weil ich bis dahin angestellt war, ohne überhaupt zu wissen, wo es lang geht. Ich hatte noch ein bisschen Geld. Das einzige Vertrauen, was ich hatte, und das kam von ganz tief unten, ich glaube, das waren Erfahrungen, die kann ich gleich auch noch erwähnen, wenn du möchtest, die mich zu so einer Stärke geführt haben, zu wissen, mein Leben unterstützt mich. Also ist totaler Wahnsinn. Es war jetzt mehr als über die normale Komfortzone hinauszugehen, habe ich quasi alles losgelassen. Ich will nicht sagen, ich habe alles verloren. Nee, ich habe es, glaube ich, bewusst losgelassen. Ich konnte es loslassen. Und dann, nachdem ich dann die Ausbildung begonnen hatte, war ich natürlich fasziniert wieder. Ich hatte irgendwie so ganz neues Feld und alles in mir hat sich verändert. Meine ganze Sichtweise auf das Leben. Und dann habe ich in dem Bereich so gearbeitet. Und das war eine Transformation. Aber die betrifft natürlich nach von außen betrachtet erstmal so das Berufliche. Mhm. Alles andere folgte dann später, ja.
Okay, ja, spannend. Du sprichst von Soul Business. auch nicht nur auf deiner Homepage, sondern das ist, wenn ich dich so richtig verstanden habe, einfach ein großer Teil von deiner Arbeit. Magst du uns kurz mitnehmen? Was ist denn Soul Business?
Also Soul Business ist sein, ich sag mal so, also der Ansatz ist, als ich den Begriff gewählt habe, der ist mir einfach so gekommen, weil es geht um Arbeit, die von innen kommt, aber sich im Business, in Unternehmen, in meinem Geschäft, auch an meinem Arbeitsplatz ausdrücken darf. Und das ist für mich so eine aus meiner inneren Weisheit geborene Arbeit. Also das, was viele Leute als Berufung bezeichnen, also das zu tun, was wirklich in dir steckt, das ist für mich mein Soul-Business. Und ich sage auch nicht Herzensbusiness, weil ich finde, was sind jetzt alles Begriffe? Herzensbusiness ist das, was ich gerne mache. Ich kann von etwas begeistert sein, wie ich das früher oft war, und trotzdem dann merken, es ist nicht so, wie ich dachte, und dann bin ich enttäuscht. Und Soul Business ist ein ziemlich hoher Anspruch daran zu wissen, dass es etwas gibt in mir, von dem ich das weiß, dass in mir etwas existiert, das weiß, was vielleicht für mich richtig ist. Und das klingt sehr, sehr spirituell, obwohl ich diesen Begriff an der Stelle gar nicht so ins Spiel bringen möchte, sondern vielleicht mehr sein als Spiritualität. Und mein Soul Business heißt also, ein Unternehmen sowohl zu führen als auch zu gründen. Oder als auch zu führen aus diesem Aspekt von innerem Wissen heraus. Bedeutet, mich in Felder zu bewegen mit dem, was ich kann und intuitiv zum Beispiel erfahre, mein Geschäft aufzubauen. Und zum anderen bedeutet Business ja auch Angelegenheit. Deswegen sage ich immer, lass die Seele deine einzige Angelegenheit sein. Ja? Make the soul your only business, weil Business ja auch Angelegenheit heißt. In dem Sinne war das so ein Doppeleffekt, aber es geht darum, dass ich Menschen dabei unterstütze, ihr Ding zu finden, ihre Berufung zu finden, wie jemand Bekanntes da am Markt sagt, mach dein Ding zum Beispiel. Vielleicht nicht ganz so oberflächlich, sondern wirklich von innen heraus und in Unternehmen von innen nach außen zu führen. Ich hatte vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ein großes Unternehmen in Deutschland, Startup, sehr, sehr erfolgreich seit einigen Jahren. Ich sage jetzt nur in der Beliefer, ich weiß gar nicht, wie die Branche heißt, Branche tätig. Ein wunderbares Ding. Und da ging es auch um das Thema Spiritualität. Und da hat er ganz klar Stellung bezogen, dass für ihn ohne das überhaupt nichts gehen würde. Ja. Er hat das Wort, da geht es nicht um Räucherkerzen und Tarotkarten, sondern es geht wirklich darum, den Spirit zu haben mit dem, was man am innen sich trägt. Ich sage jetzt mal Herz trotzdem, ja, an den Markt zu gehen, weil ich glaube, dass die Zeit dafür nicht nur reif ist, sondern überreif, heute überhaupt erfolgreich zu sein. Nur wenn man so arbeitet, dass alles andere gar nicht mehr funktioniert, gar nicht mehr durchgelassen wird. Ja.
Der Podcast ist ja spezifisch für die Neuen im Chefsessel. Das heißt, neue Führungskräfte, die eben auch neu anfangen natürlich und möglicherweise mit Herausforderungen, ja, kämpfen müssen, vielleicht sogar am Anfang, mit denen sie gerade nicht so klarkommen. Und das mit der Spiritualität, wenn man das dann denen sagt, dann könnte es sogar sein, dass sie da völlig überfordert sind, dass es vielleicht noch nicht mal Priorität ist. Kannst du der Gruppe, also einfach neuen Führungskräften, möglicherweise von deiner Sicht eine Idee geben, wie sie das, was du gerade beschrieben hast, trotzdem in ihr Business und ihren Arbeitsalltag, in ihren Führungsstil vielleicht sogar integrieren können?
Eine mächtige Frage. Also ich glaube, erstmal ist wichtig, Führungskraft in dem Sinne zu verstehen, ist es ein inhabergeführtes Unternehmen und du bist der Inhaber oder bist du Führungskraft bis CEO? Weil ich glaube, die Werte eines Unternehmens, die gegeben werden, die vorausgesetzt, die erwartet werden und die du selber vielleicht hast oder mitbringst, kommen erstmal von zwei unterschiedlichen Richtungen. Was ja nicht bedeutet, dass du, weil du in einem Konzern als CEO oder so tätig bist, dass du da deine eigenen Werte nicht leben kannst. Im Gegenteil, die müssen ja komplett übereinstimmen. Absolut. Das heißt, dass du von dieser Werteebene, und damit bin ich wieder beim Soul Business, du hast ja dahingehend ja auch wahrscheinlich gefragt, dass du genau da nachschaust, was ist wirklich stimmig für mich. Ja? Und wenn du ein Unternehmen führst und du fängst so an und lebst dein Unternehmen von innen nach außen, also das, was du quasi für dich als richtig, als gut, als wertvoll empfindest, da anzusetzen, deine Arbeit zu machen. Das heißt, Leute, die zum Beispiel an der Oberfläche mit viel Kunden zu tun haben, akquirieren müssen, Kunden anrufen müssen und sich dann mit Seminaren beschäftigen oder Seminare besuchen, wo es um Charisma geht, um bessere Kommunikation, um Mitarbeiterführung und all die Dinge. Das ist alles wunderbar. Das sollte man auch machen, um Gottes Willen. Und dennoch ist es wichtig, zum Beispiel, wenn ich Charisma entwickeln will, dass ich weiß überhaupt, was es ist. Selbst bevor ich anfange. Nämlich, dass es etwas ist, was meine innere Haltung zu den Menschen, zu dem, was ich will, zum Beispiel, wenn ich eine Vision habe oder ich bin absolut präsent in meiner Erscheinung, dass ich dann quasi Charisma besitze. Jetzt habe ich den Kontext vielleicht ein bisschen geändert. Ich will damit sagen, das, was Führung heute braucht, ist absolute Authentizität. Und der Begriff ist zwar auch ein bisschen inflationär mittlerweile, weil man damit glaubt, man müsse immer gleich sein. Ich finde, man darf auch die Rolle, die man in einem Unternehmen hat, wenn man in einem inhabergeführten, also wenn du selber der Inhaber bist und Führungskraft bist oder auch in einem Konzern bist, darfst du trotzdem eine Rolle sehen. Du darfst dich selber als agierender, als operativen Teil, der du ja, auch wenn du administrierend bist, aber du hast ja auch einen operativen Teil in dir, ja? Und dieser operative Teil, der darf durchaus gerne davon inspiriert sein, was für dich wichtig ist und nicht einfach nur machen. Und wenn du das erkennst, dann ist das für mich so der erste und wichtigste Ansatz, wie du auf deine Mitarbeiter wirkst. Weil eine Führungskraft wird heute nicht nur, früher auch schon, früher hat man es nicht kommuniziert, so schnell auch entlarvt, wenn diese Authentizität nicht da ist. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, dass es dich gibt. Aber es ist noch wichtiger zu erkennen, dass ich auch eine Rolle habe und in diese Rolle gehe, ohne mich zu sehr mit ihr zu identifizieren. Das ist das, was ich bei jungen Führungskräften sehr häufig sehe. Ja, ich bin damit identifiziert, ich bin jetzt erfolgreich und ich mache das und das und das und das, ohne dabei zu erkennen, dass die Rolle jederzeit geändert werden kann. Ja? Selbst als CEO kannst du irgendwo anders sein. Und selbst deine Rolle als Führungskraft in deinem eigenen Unternehmen kann plötzlich in Frage gestellt werden, wenn du nicht so kommunizierst, wie es vielleicht sein muss. Ich meine, so ein Steve Jobs ist ja ein Negativ-Positiv-Beispiel, der ein Unternehmen sehr erfolgreich, auch spirituell genau genommen sogar geführt hat. Aber diese rein operativ oder die, sagen wir mal, die funktionalen Dinge der Menschen, die hat er so hart gefordert, dass der quasi unmenschlich oft rüberkam. In seinem Inneren war er wahrscheinlich ganz wer anders. Ja,
aber,
Also, spannend. Konfliktfreies Führen ist wichtig.
Aha, okay. Also was ich da jetzt ein bisschen raushöre, um so ein paar Puzzleteile zusammenzubauen, aber bitte sagt mir, ob ich das richtig verstanden habe. Also die Rolle, ich sag mal die Führungsrolle, die mir von außen gegeben worden ist, die kann sich ändern. Also ich kann von der einen Rolle in eine andere hüpfen und ich sag mal, das ist ja bei neuen Führungskräften immer so, die sind halt auf einmal in einer neuen Rolle. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man so sein eigenes Why vielleicht findet oder so den eigenen Sinn von der Arbeit und so, dass es möglicherweise auch ein Teil von der eigenen Rolle sein kann, aber dass das tatsächlich auch was mit Soul-Business, vielleicht sogar Spiritualität und Authentizität was zu tun hat. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann hat das auch was mit Erfolg zu tun. Also das heißt, die eine erfolgreiche Führungskraft, wenn die erstmal so ein bisschen, ich glaube so vom Bild her vielleicht ausatmet und sich auf sich besinnt und dann erst weitergeht, um dann eben mit diesem Spirit das Team zu führen, das wäre dann vielleicht auch sowas wie erfolgreiches Führen, aber jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Antwort. Also was macht eine Führungskraft dann deiner Meinung nach erfolgreich, wenn du meinem Kauderwelsch ein bisschen zugehört.
Ja, ich glaube, das war kein Kauderwelsch, das lag vielleicht mehr daran, da bin ich ja in der Kommunikation ganz feinsensibel, vielleicht habe ich es ja auch nicht klar dargestellt, vielleicht war es zu viel. Ich will mal so sagen, klar, wenn du jetzt sagst, was ist Erfolg? Ich hatte auch letztens wieder ein Gespräch um das Thema Glück und Erfolg und dann hieß es, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine hat auch gar nichts mit dem anderen zu tun und Glück macht oder Erfolg, reich sein macht glücklich und sowas alles. Und man könnte jetzt auch sagen, wenn ich bei mir bin oder in mir ruhe und happy bin und die Dinge von innen machen, wenn ich also quasi von einem Gefühl der inneren Abgestimmtheit oder Wohlgestimmtheit von einer friedlichen Perspektive auskommt. Das hört sich jetzt so an, als wenn ich den ganzen Tag nur meditiere, das stimmt nicht. Im Gegenteil. Aber dass es so von innen herauskommt, dann bin ich auch erfolgreich. Erfolg, ja, das habe ich ja in meinem schönen Akronym, das ein bisschen negativ bezeichnet, hier mit Ehrgeiz und realistisch, Originalität und so weiter und so fort beschrieben. Das ist wahr, aber Erfolg ist zunächst mal die erste Frage, die du dir selber stellen musst, bevor du von Erfolg sprichst, also nicht du, sondern jedermann, ist denn Erfolg für dich, wenn du dich selber gut fühlst bei dem, was du möchtest und das du erreicht hast, oder ist dieser Erfolg immer für dich oder der Maßstab dafür im Außen? Also wie erfolgreich bin ich am Markt? Wie erfolgreich komme ich beim Kunden an? Wie erfolgreich komme ich oder nicht, lass das Wort erfolgreich jetzt mal weg und sag, wie komme ich beim Kunden an? Wie komme ich bei dir an? Wie mache ich mich, wenn ich das tue? Habe ich viel verkauft? Hat das Anklang gefunden? Fühlen sich meine Mitarbeiter gut? Ja, ich habe jetzt das Wort Erfolg rausgenommen aus der Gleichung. Ja. Aber genau das ist ja, worauf es vielleicht abzielt. Wenn all das Werte sind, die mir wichtig sind, ja, und ich die dann sozusagen erfüllt sehe, in mir selber und da auch als Reflexion, dann kann ich von Erfolg sprechen, wenn ich den Maßstab im Außen ansetze. Und ich glaube, heutzutage zu sagen, ja, ich bin erfolgreich, wenn ich mich toll fühle, ist vielleicht auch zu wenig. Ja? Von daher ist da immer eine Variable aus dem Außen mit reinzuholen. Also wie reagieren Menschen auf mich? Was wir jetzt hier machen, ist ja auch so. Ich kann zwar reden, wie ich möchte, das tue ich auch, aus dem Herzen, aus dem, was gerade passiert. Aber es ist auch immer der Kopf mit drin. Und auch natürlich ein bisschen wähle ich die Worte, dass die Menschen sie verstehen können. Ich kann auch sagen, es ist mir doch egal, ob die mich verstehen. Nein, nein, das ist nicht so. Weil dann ist dieses Interview zum Beispiel nicht von Erfolg gekrönt. Und dabei geht es jetzt gar nicht um die absolute Wirkung, ja, da kommt richtig was zurück, sondern einfach habe ich das erreichen können vielleicht, was ich mir wünsche, dass ich mit den Worten erreiche. Dann fühle ich mich. Und wenn ein Unternehmer das nach oben skaliert, kann er mit dem, was er ist und tut, das erreichen, was er wirklich wollte. Dann kann er vielleicht von Erfolg sprechen. Ja? Mhm. Und dafür ist der Unterschied zwischen für Führungskräfte ganz besonders im Vergleich zum Managern. Da werden die Manager sind, ja gut, die managen jetzt noch Untergebener und die fühlen sich auch als Führungskraft. Aber der große Unterschied für mich ist, dass eine Führungskraft oder zumindest im inhabergeführten Bereich weiß, wo es hingeht, während ein Manager weiß, wie es geht. Ja? Und das ist ein ganz großer Unterschied. Aha. Also das ist so die Aufgabenteilung. Genau genommen kann man sagen, Manager, der managt, der weiß, wie es geht, der weiß aber vielleicht gar nicht, wo es hingeht. Mhm. Ja? Und die Führungskraft, die muss gar nicht wissen, was. Deswegen gibt es Leute, die stellen Leute ein, die viel besser sind als sie. Die wissen, wo die Vision hinführt, die haben aber keine Ahnung, wie es geht.
Ja. Mhm. Ja. Die Begriffe Leadership und Management, haben die dann, also kannst du die für dich dann definieren? Ist das genau das, also Führung und Management?
Also wenn ich jetzt Leadership mit, ich glaube, das ist auch so ein Begriff, erstmal ist er ja jetzt nicht mehr deutsch, Führerschaft, das hört sich auch total bescheuert an, ja. Ja, aber, ja, du weißt schon. Ja. Aber Leadership ist halt so ein Wort, das heißt, ich führe andere Menschen. Natürlich kann ich im Managementbereich tätig sein, habe meine Gruppe, mein Team, die führe ich auch. Aber die führe ich vielleicht nur aufgabenorientiert, möglicherweise, während ein Leader vielmehr auch diese ganzen Beziehungsebenen haben muss. Er muss die Vision des ganzen Unternehmens, er sollte wissen, welche Ziele und Werte andere, die Mitarbeiter auch haben, um darauf einzugehen. Dann führt er. Der führt die nicht, indem er die mit dem Stab führt, sondern er führt sie, indem er bei ihnen ist, empathisch ist. Wie gesagt, das macht der Manager auch. Nur, ich glaube, dass man unterscheiden darf zwischen dem visionsgeführt, zielgeführten und dem aufgabenorientierten Führen. Das ist Führen quasi nur eine Funktion, ja, um eben seine Mitarbeiter dafür zu erwärmen, das Ziel, eben dieses monetäre Ziel oder so Jahresziel und so weiter zu erreichen.
Ja. Du sprichst in deiner Arbeit auch von Leadership-Transformation. Magst du uns da mal mitnehmen, was das für dich denn dann heißt in dem Zusammenhang?
Also wenn ich den Begriff Transformation jetzt mal erst kurz für mich erklären darf. So.
Gerne.
Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich hätte auch sagen können Leadership-Veränderung. Wie hört sich das an? Ja, für mich, oder Neudenken. Das kommt dem aber sehr nahe. Transformation heißt für mich, dass die ganze Art und Weise, über die wir jetzt schon 20 Minuten reden, genau genommen das betrifft, dass eine Transformation da ist, was in uns schon da ist, vorhanden ist, auch Jeder Mensch ist vielleicht ein Leader. Manche würden sagen, du bist ein Leader, du bist kein Leader. Da will ich mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt sicherlich Charaktere, die sind nicht dafür geschaffen oder fühlen sich zumindest nicht dafür geschaffen, andere Leute zu führen. Und der Kernthema ist, glaube ich, dass sie auch die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Das ist manchmal gar nicht die Fähigkeiten, so, die man nicht hat, sondern ich glaube, es mehr eine innere Haltung ist. Aber davon müssen wir jetzt ja nicht erzählen. Und wenn dann eine Transformation stattfinden soll für den Einzelnen oder für Unternehmen, dann heißt das für mich, dass das, was schon da ist, was an Fähigkeiten da ist, an Bereitschaft, quasi entfaltet wird. Transformation ist ungefähr das, was Metamorphose in der Biologie ist, wenn aus der Raupe der Schmetterling wird. Der Schmetterling ist komplett was Neues, aber er ist genau genommen nichts anderes als die Raupe. Und wenn ich was verändere, dann ist das so, wie wenn ich aus einem Schmetterling vielleicht einen Vogel machen will. Und das ist, was wir wollen oft verändern. Und das sieht dann so aus, dass wir Strategien verändern. Wir verändern die Firmenstruktur. Wir machen das anders. Wir stellen neue Mitarbeiter ein oder fangen Dinge an, machen dies und jenes und so. Neue Produkte. Ist auch alles gut. Aber Leadership, und ich spreche jetzt nicht von der Unternehmenstransformation, sondern erstmal von der Leadership-Transformation, ist das, was den Leader, was den Führer total in eine komplett andere Perspektive bringt. Also wenn er zum Beispiel weiß, eine Kernbotschaft ist, wenn alles, was passiert, und das ist jetzt was ganz Persönliches für jeden Menschen, nicht für den Leader, dass alles, was passiert, auch in einem Unternehmen oder dem Unternehmen am Markt, ja, in der Außensicht, immer von innen nach außen kommt. Wissen tun wir das alle, gelesen haben wir das alle. Ja klar, ne? Ein Unternehmen muss nach außen wirken. Dennoch gibt es eine Diskrepanz, weil wenn am Markt was passiert oder jetzt für den Menschen im Außen was passiert, die Ampel springt falsch auf rot oder ich komme zu spät, weil der Mensch hat nicht angerufen. Ja, die Börse hat irgendwie schlechtere Ergebnisse gebracht wie erwartet, was auch immer. Dann ist es letztlich ja immer so, dass wir uns schlecht fühlen. Ja? Das darf ja ein Leader auch. Und wenn ich ihn oder sie frage, warum ist das jetzt so? Ja, ich fühle mich schlecht, weil. Ja, es ist ein ganz banaler psychologischer Mechanismus, dass ich glaube, die Ursache für meine Gefühle und damit eben meine Haltung, meinem Wohlbefinden und meiner weiteren Fähigkeit, angemessen zu handeln und damit einen praktischen Zusammenhang darzustellen, hängt davon ab, wie ich mich fühle. Und diese Gefühle hängen davon ab, was draußen passiert ist. Da besucht man Seminare, holt sich Tipps bei mir oder wo auch immer und sagt, ja, was kann ich dann tun? Wunderbar, tun kann man vieles, aber wichtig ist zu erkennen, dass ich der oder diejenige bin, die erkennen muss, dass ich meine Gedanken, meine Bewertungen, meine ganze Sichtweise über die Situation erstmal habe wie ein Sieb oder wie ein Filter habe aktiviert, ohne dann zu merken, dass daraufhin die Gefühle folgen. Das heißt, ich reagiere nie mit meinen Gefühlen auf die Außenwelt, sondern ich reagiere immer auf die gedankliche Bewertung der Außenwelt. Das versteht nicht nur nicht jeder zweite Mensch und Leader verstehen das genauso wenig. Und das ist ein Ansatz, wenn du das schon siehst, dass es so ist, oder nicht, weil ich es sage, sondern wenn du da mal fühlst und schau mal deine eigenen Erfahrungen an, auch im Unternehmen, jeden Tag mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kunden, und du das verstehst, also eine Erkenntnis gewinnst, dann ist das für mich eine Leadership-Transformation erster Güte, weil letztlich wird man, egal wie sozial oder human man vorgeht, ist dieses alte, ich nenne es jetzt mal Paradigma, außen macht innen, immer noch, es muss von innen nach außen gehen.
Wenn jetzt jemand zuhört, und hat sich mit sowas jetzt noch nicht so oft beschäftigt, ist möglicherweise eben auch ganz neu in der Führungsposition und ist eben mit diversen Herausforderungen gerade, mit denen er sich rumschlägt, findet das Thema aber an sich sehr spannend. Hast du da einen Tipp, wie man einfach mal anfangen kann, sich mit dem Thema Leadership-Transformation zu beschäftigen? Weil du ja sagst, das Ganze kommt von innen nach außen, aber gibt es da sowas wie einen ersten Schritt, den man tun kann, um das besser zu verstehen? Und dann möglicherweise auch für seinen eigenen Führungsstil und sich selbst natürlich zu nutzen.
Ja, ist ja eigentlich die richtigste, die beste Frage von allen, weil letztlich machen wir ja den Podcast nicht, um uns nur zu unterhalten oder hier Entertainment zu machen, sondern es soll ja, wie so schön, wie so oft, immer wieder Nutzen bringen. Das ist noch richtig. Und der erste Nutzen ist zu erkennen, was deine Kernfrage war jetzt, was kann jemand tun, um dahin zu kommen, ne?
Ja. Genau.
Wenn ich das nochmal richtig verstehe, ja. Also ich würde jetzt nicht der Frage ausweichen. Ich will nur direkt sagen, und das ist ein Teil dessen, was ich eben gesagt habe. Mhm. Wenn du anfängst, als allererstes zu sagen, was kann ich tun? Mhm. Bist du genau wieder in dem anderen Bild. Ja? Weil dieses Tun ist eine Reaktion, selbst wenn ich weiß, dass die Gefühle zum Beispiel, ne, das alles, ich will jetzt gar nicht über Gefühle reden, aber das alles, was mich quasi von außen triggert und was mich zum Handeln, zum Reagieren, zum Handeln veranlasst, letztlich nicht reflektiert ist und dann eben sozusagen überbrückt wird, wie ein Auto, was man kurz schließt, mhm. bevor dann was ist. Und das Erste, was einem dann in den Kopf kommt oder ins Herz oder in den Bauch, ist mir völlig egal, ist, ich muss was tun. Mhm. Ja, so wie jetzt auch deine Frage natürlich für die Zuhörer gedacht, gestellt wurde, was kann ich tun? Das ist das Erste, was die Leute immer fragen, was kann ich tun? Dann sage ich immer, mach mal gar nichts. Das ist, naja, mein Ansatz ist wirklich so, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, tu erstmal nichts. Mhm. Und mit nichts tun ist nicht, sich auf dem Sofa rumzulungern und nichts zu tun, weil der aktive Prozess, ich tue jetzt mal nichts, das hat der Gérard gesagt, ich tue jetzt mal nichts, ich habe eine tolle Strategie, tu mal erst nichts. Ja, wie mhm. lange denn? 20 Minuten, 3 Tage, 2 Wochen? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, innezuhalten. Wie so ein bekannter Meditationsmeister, der sagt immer, mit seinem, das ist ein Vietnamese, kennt den vielleicht, kennen vielleicht viele Leute. Wenn das Telefon klingelt, dann sagt er immer, stop, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Und ich bin jetzt gar kein richtiger Fan von dem. Ich habe mich nur immer belustigt, als ich das erste Mal gehört habe. Und die Wahrheit daran ist, reagier nicht direkt. Auch nicht auf dein Ding. Das ist das Erste, was ich jedem sagen würde. Und das ist schon ein Schritt zu mehr Reflexion, nicht nur in der Situation mit einem Mitarbeiter, sondern auch vielleicht, wie ich meine Entscheidungen treffe, wo wir beim Thema Entscheidungen angekommen wären und so. Mhm. Wie ich meine Entscheidungen treffe, aus welchem Kriterium heraus ich die treffe und die Frage mir stelle, treffe ich die überhaupt? Ja? Ein anderer Aspekt ist, seine Rolle oder sein Tun als Unternehmer ein bisschen diesem, was ich eingangs sagte, durch meine eigene Meilenstein-Sache, sich immer wieder neu zu erfinden. Das bedeutet nicht, dass du dein Unternehmen abbrechen, aufbauen sollst. Mhm. Aber wenn du siehst, dass es immer wieder neue Situationen gibt, auf die du reagieren musst als Unternehmer, als Führungskraft und dich aber in dieser, und da sind wir wieder auch bei der Rolle, in der Rolle fixierst, die du hast, ja, mit der du dich, selbst wenn es dein eigenes Unternehmen eben ist, identifizierst, dann kann es sein, dass es sehr schwer ist, sich sozusagen neu zu erfinden. Und das haben wir ja jetzt in Corona, ist das ja ein ganz wesentlicher Part. Wir müssen uns ja quasi neu erfinden. Vielleicht nicht jeder, aber selbst die, die sagen, wow, ist doch ganz einfach, die im Online-Business tätig sind, die wissen aber jetzt geben sie halt 80% oder vielleicht sogar 100% mehr Energie in diesem Bereich. Und das ist eine Neuerfindung. Und die macht auch Freude. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir uns konzentrieren müssen. Aber ich glaube, deine Frage war auch noch so ein bisschen in Richtung, wie gehe ich mit Stress oder so um? Oder war das jetzt meine Interpretation?
Nee. Ja, also ich denke halt, da sitzt jetzt jemand und der hört uns zu und sagt, ach, das ist ja spannend. Ja? Mhm. Also damit habe ich mich jetzt eben noch gar nicht so beschäftigt. Und also was du jetzt zum Beispiel gesagt hast mit dem Innehalten, ne? Einatmen, ausatmen, dann weitergehen. Das werden, glaube ich, manche Coaches von mir auch. Und ich glaube tatsächlich, dass das für zwei Seiten, also für zwei Dinge sehr gut ist. Also auch für Entscheidungen treffen, also wenn du, weil du es gerade angesprochen hast, und natürlich auch fürs Stressmanagement. Aber vielleicht bringen wir die Sachen jetzt zusammen, weil das ja beides Themen sind, die du bedienst und mit denen du dich sehr stark beschäftigst. Gibt es da vielleicht eine Schnittmenge dahinter?
Also die beiden Begriffe, die sind im Prinzip so entstanden, weil ich gemerkt habe, also schon länger, aber ich habe das neu definiert, die Positionierung neu definiert, weil für mich klar geworden ist, dass viele Leute keine Entscheidungen treffen können und viele Leute viel Stress erleben. Der Begriff Stressmanagement, den kann man jetzt nochmal, das ist ja so ein geflügeltes Wort, wunderbar, aber ich würde den jetzt nochmal abholstern, wie ich mit Stress umgehe. Weil wenn ich den manage, dann frage ich mich, warum will ich Stress? Ich will Stress nicht managen.
Ja.
Ich will ja gar keinen Stress. Mhm. Ich will den ja gar nicht. Ja? Der existiert ja auch gar nirgendwo. Den hat noch nirgendwo jemand im Universum gefunden. Es gibt keinen Stress. Hört sich ja voll blöd an, oder? Aber es ist provokativ. Es gibt keinen Stress. Und das sagt jemand, der ganz oft Stress erlebt hat, der ganz oft Stress hat und Situationen erlebt. Und ich dachte, das schaffe ich nicht. Zum Beispiel bin ich jetzt hier. Hoffentlich schaffe ich das mit der Katja hier, das Interview pünktlich zu machen, weil ich mich ein bisschen in der Zeit vertan hatte und mich beeilen musste. Ja, dann hatte ich im Prinzip ein bisschen Druck, ich hatte ein bisschen Eile, ich musste mich konzentrieren, noch mehr fokussieren. Aber dann kann, und das kam jetzt bei mir nicht, kommt der kleine Mann, die kleine Frau im Ohr und sagt, oh, scheiße, ich schaffe das nicht und so weiter. Das heißt, für mich ist eigentlich Stress eine Bewertung einer Situation, die so viel von mir abverlangt, dass ich sie entweder in Raum und Zeit, zu einem bestimmten Zeitraum und so nicht schaffe zu bewältigen. Mhm. So, wenn ich die so bewerte, der Part aber wichtig ist für mich, dann entsteht tatsächlich auch physiologisch Stress. Ja? Mhm. Stress kann auch entstehen, wenn ich Angst habe. Wenn ich Angst vor einer Situation habe, bin ich ja total gestresst. Was mache ich jetzt? Dann mache ich alles hektisch und ich kriege Stress. Aber es sind alles natürlich Bewertungen. Die sind auch nicht wegzudiskutieren, aber es sind Bewertungen. Stress ist also selbst gemacht. Auch wichtig zu erkennen. Ja? Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich kann ihn ja managen. Ich mache das so. Der Gérard sagt das, den gibt es nicht und ich will den auch nicht managen. Doch, den müssen wir managen. Also von mir aus manage ihn, indem du denkst, indem du erkennst, dass das, was du bislang als Stress bezeichnet hast und das von außen zu kommen scheint. Es gibt natürlich äußere Faktoren, die dafür sorgen, dass dein Gefühl entsteht. Aber letztlich ist es immer deine Bewertung, dein Bewertungsfilter, der sagt, dass es so ist. Und das sind oft Leitbahnen im Gehirn und im Körper, die sind schon so alt. Und da ist genau das, was ich jetzt hier sage, gar nicht hilfreich, weil es kann sein, dass du es nicht einfach abschalten kannst. Ja, das wäre jetzt das Veto, was jetzt Zuhörer wahrscheinlich sagen würden. Sagen, ja, was der da erzählt, ist ja schön. Aber wie soll ich das machen? Ja, genau. Das ist das eingeschliffene Bahnen im Gehirn, die dafür sorgen, dass es tatsächlich automatisch läuft. Wenn ich aber jetzt anfange, damit zu arbeiten, indem ich Methoden mache, funktioniert. Machst du Meditation, machst du einen Kopfstand, gehst du in kaltes Wasser, hast an nichts anderes zu denken, dann hat der Körper quasi Stress. Der Körper hat dann auch keinen Stress. Der hat nur dann Stress, wenn du dich vor dem kalten Wasser fürchtest. Es ist kein Stress, was der Körper hat.
Ja.
Wobei Schmerz ist auch wieder so eine Stressform, sagen viele. Aber auch hat es viel mit der Bewertung und dem Leid, was damit verbunden ist, zu tun, weil du dich dagegen wehrst. Ja. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Ebene. Das bedeutet, wenn du also Stress empfindest und den automatisch erlebst, gilt es natürlich, darauf zu reagieren, aber nicht, bitte, nicht als allererstes sagen, ich muss das machen, ich muss jenes machen, ich muss tun. Wenn es für dich passt, zu meditieren, wenn es für dich passt, in die Natur zu gehen, wenn es für dich passt, tiefer zu atmen, wenn es für dich passt, wunderbare Musik zu hören, tu es. Da geht es nicht darum, was richtig oder falsch ist, mach es das. Und erkenne, dass in dem Moment, wo du das tust und du dich entspannen kannst, und ich spreche jetzt immer noch zu Führungskräften, ja, dass dann die Bewertung sich verändert von einer Situation und damit auch das, was wir Stress nennen, wegfällt. Weil der Stress ist nicht das äußere Phänomen, er ist tatsächlich unsere physiologische Reaktion im Körper, besonders, also das, zumindest ist das der krankmachende Teil, der aber durch unsere Entscheidung, Bewertung, in dem Fall Entscheidung, zustande kommt. Da wären wir schon fast beim nächsten Thema.
Ja, ja, spannend. Vielleicht kann ich dich da noch mal ganz kurz unterbrechen. Und zwar, ich bin da voll bei dir. Also ich das Wort Stressmanagement, das passt mir auch nicht ganz. Interessanterweise wird es aber am meisten, glaube ich, benutzt einfach. Ja. Und Stress ist für mich was sehr Individuelles. Also eben nichts im Universum, was man da jetzt irgendwo finden kann oder so, sondern ich bin da total bei dir, dass es sehr individuell ist. Ich nenne das Stressmonster. Also jeder hat so sein individuelles kleines Stressmonster. Und das Interessante ist ja auch, das ist ja auch irgendwo immer im Körper. Also wenn jemand Stress hat, also der eine hat Kopfschmerzen, der andere kriegt einen Tinnitus, der andere ein Kloß im Hals und so weiter. Also das ist ja auch was sehr Individuelles und das kann man sich auch anschauen und auch bewusst anschauen. Und das finde ich unglaublich spannend. Und was du jetzt auch gesagt hast, das sind ja im Prinzip schon wunderbare Tipps, ja, einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, was einem selbst gut tut, ob das der Spaziergang ist oder meditieren oder so. Wenn wir jetzt zu den Entscheidungen kommen, kannst du mich da nochmal abholen, was jetzt deiner Meinung nach Entscheidungen damit zu tun haben, weil du gerade schon angesetzt hast?
Also nochmal, ich klammer nochmal einen Satz mit in das Thema zuvor rein. Ja. Und zwar ist das Thema, wenn du nicht weißt, wie du überhaupt anfangen sollst, ja, dann kommt dieses altbekannte Wort Aufmerksamkeit. Das ist das allererste. Ich habe zum Beispiel, es gibt so eine wunderbare Analogie zum Beispiel, unser Leben, entsteht durch unsere Einstellung. Unsere Einstellung führt zu unserem Verhalten, unser Verhalten zu unserem Leben. Was führt zu unseren Einstellungen? unser Denken. Und was führt zu diesem Denken? Unser Fokus. Ja, es ist im Prinzip, kann man sagen, Fokus, Denken, Einstellung, Verhalten, Leben. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe den Fokus, aber wie komme ich denn dazu? Wie erinnere ich mich daran? Und das wäre jetzt genau das, was ich da gerade beschrieben habe, ist Aufmerksamkeit. Ich muss erstmal mitkriegen, wo mein Fokus ist. Ich muss erstmal mitkriegen, dass ich vielleicht ein negatives Mindset habe. Ich muss erstmal mitkriegen, dass ich vielleicht was ändern kann. Wenn ich das mitkriege, dann erst besteht auch die Bereitschaft kann vorher entstehen, mich darauf einzulassen. Aber wenn es dann heißt, ja, ist ja toll, Gerard, das ist toll, ist alles wunderbar, aber ich kriege das immer nicht mehr, ich vergesse das immer wieder. Und dann bin ich schon wieder in Rage und schon ist passiert. Ja, dann mach dir einfach nur, und ich sage jetzt nicht Stellenwecker oder so Zeugs, ja, ich bin kein Freund davon, aber dann mach dir nur immer wieder klar irgendwie, und wenn das von mir ist, hör einen Podcast hier dreimal hintereinander oder anderes, dass du immer wieder darauf zurückkommen darfst, aufmerksam mitzubekommen, was da gerade nicht so läuft, wie du es meinst.
Ja. Und dann, warum denkst du, dass man, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, eine Sache habe ich da nur, das interessiert mich, wenn ich jetzt sage, okay, einen Fokus habe ich, aber ich kriege das nicht mit, ja, also ich kriege das nicht mit, wenn, und dann ist es schon vorbei, sagst du ja. Gibt es da eine Idee, was, also du sagst, einen Wecker stellen, gibt es da vielleicht irgendwie was Symbolisches oder irgendeinen Tipp von dir, wie man das üben kann? Weil manch, also vielen Leuten, spezifisch jetzt auch neuen Führungskräften, fällt es unglaublich schwer, und dann einen Cut zu machen für sich, um da eben entspannt zu bleiben und nicht irgendwie...
Verstehe das schon. Das ist verrückt. Also ja, gibt es. Und zugleich kann ich natürlich sagen, gibt es und gibt es nicht. Weißt du, warum? Schau mal, egal was wir jetzt hier besprechen, egal welches Buch du liest, welche Tipps es gibt, es geht ja immer darum, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Buch schreibe und du liest es und du liest es ein paar Tage, ein paar Wochen und so, und dann hast du ja schon so eine Einstellung, das heißt, dein ganzes System schwingt schon darauf, dass es jetzt für dich gut sein kann, das zu tun, dann gehst du bewusst hin und sagst, okay, ich setze mir jetzt ein Ziel und habe einen Plan, was ich morgens die ersten 2 Stunden mache, was ich dann mache, ich arbeite dann esse ich vielleicht was oder dann rufe ich Kunden an und nachmittags gehe ich 2 Stunden spazieren, das kannst du machen und dann folgst du dem, weil du ein Mensch bist, der so funktioniert und dann ist es ja nicht schwer, am nächsten Morgen, wenn man das Buch gelesen hat, daran zu denken, ja, ich mache das jetzt oder sich aufzuschreiben. Wenn jemand so ist, dann tut ja das auch. Deswegen ist das ja eine Methode, da habe ich nichts dagegen, da habe ich nichts dagegen zu haben. Das ist wundervoll, ja, sich so einen Plan zu machen. Aber wenn du dann in den Mikroalltag, weißt du, wenn du da Situationen hast, in denen es dann erforderlich wäre, auch zu sagen, wow, jetzt muss ich mal anders reagieren, das ist natürlich wichtig und da gibt es genau genommen eigentlich keine Methode, beziehungsweise du machst es genau wie das andere, du musst es ja eingeplant haben. Wenn ich dir also sage, wenn da ja mal was passiert, dann halt doch einfach mal inne. Ja, aber wie willst du das denn machen, wenn du es vergisst? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Du kannst es ja gar nicht machen, wenn du es immer wieder vergisst. Und wenn ich dann sage, Aufmerksamkeit, ja, aber ich will ja aufmerksam sein, aber ich habe es ja, heute schon wieder vergessen. Deswegen ist natürlich so ein großes Bild, wie jetzt mit dem Buch oder du hörst irgendeinen Tipp und sagst, mach dir einen kleinen Mini-Plan für jeden Tag, was du machen willst. Da bin ich sogar ein Freund davon, zu sagen, okay, tu das, tu das, tu das. Und krieg mit, wenn du es nicht tust. Versuch es in Zeiteinheiten zu machen. Von mir aus, von 8 bis 10 mache ich das, von 10 bis 11 mache ich das, von 11 bis 11:30 jenes und so weiter. Und dann kannst du darauf schauen und dann findest du übers Verhalten, auch einen Weg in die Haltung. Ja, obwohl ich grundsätzlich meine, dass die Haltung immer das Verhalten verursacht. Also wenn ich eine negative Haltung Menschen oder eine negative Einstellung, Haltung, ist für mich jetzt an der Stelle analog, eine negative Haltung dir gegenüber habe zum Beispiel, dann werde ich mich auch dir gegenüber negativ verhalten. Wenn ich aber auf der Verhaltensebene, wie es die Therapie auch vorschlägt, anfange, kann das schon auf die Haltung einwirken. Meistens ist es aber nicht so schnell und einfach wie andersrum. Wenn ich es also mitkriege, dass ich weiß, dass ich meine innere Haltung ändern kann, und zwar durch die Erkenntnis, ist das ungleich besser. Aber ich habe auch eine Übung, bevor wir zur Entscheidung kommen, Übung, die kann ich gerne mal kurz beschreiben. Die finde ich wundervoll. Ist die. Und zwar ist das sowas wie, es gibt, glaube ich, wer die gefunden hat, die heißt da Shape Shifting, aber die ist ein bisschen anders. Du gehst hin zum Beispiel und es ist eine wunderbare Art, auch anstatt Meditation, was Besseres habe ich in meinem Leben noch nie gefunden. Und das sage ich nicht so schnell. Du konzentrierst dich einfach, du gehst rum, du sitzt oder was auch immer. Du schaust sieben Sekunden auf einen Gegenstand, nimmst seine Form wahr, seine Farbe, wie auch immer, ohne es zu innerlich zu beschreiben. Also du gehst nicht in einen Dialog, du schaust nur. Du schaust jetzt, ich schaue jetzt auf die Kamera und ihre Form, dann schaue ich auf das Mikrofon, dann schaue ich dich an, dann schaue ich das an. Und immer ist das wie, wenn du in eine Rolle spielst und du fühlst quasi, irgendwann fängst du an, diese Gegenstände quasi zu erfüllen. Also nicht als Ziel. Du guckst einfach und der Witz dabei ist, dass du den Shift machst. Das ist das Wesentliche. Das heißt, du schaust was an und löst dich. Du schaust was an und zwar komplett ausgiebig, ohne darum zu doktern und zu beschreiben. Und gehst wieder. Ja? Und gehst wieder. Das entspannt den Geist auf enorme Art und Weise. Zweiter Anwendungspunkt ist der, und der ist der wichtigere, bei Problemen. Wenn du ein Problem hast oder eine Situation, selbst wenn du einen Schmerz hast oder eine Person, die dir nicht gefällt, du stellst dir die vor, fühlst den Schmerz, denkst an das Problem, 5 Sekunden, 7 Sekunden, schaust eine Flasche an, schaust einen Schrank an, schaust einen Baum an, schaust das Problem an. Schaust einen Baum an. Schaust den Computer an. Ein Glas an. Also du schaust alles an, genau wie eben vorher beschrieben, ohne es groß zu beschreiben. Und das Problem auch. Du beschreibst auch das Problem nicht. Was dabei passiert ist, die Bedeutung im Vergleich zu dem, was du tust, dass du der Beobachter und diese Aufmerksamkeit fühlst, das ist deine Kraft. Das spürst du nur, wenn du es tust. Dass du merkst, dass du derjenige bist, diejenige bist, die sozusagen die Macht hat, die Situation sozusagen tanzen zu lassen. Ich gucke mir eine Flasche an, okay? Ich gucke mir die Kerze an, ich gucke mir ein Auto an, einen Kugelschreiber, ich gucke mir dich an, ich schaue mir mein Problem an. Und immer wieder abwechselnd so zwei, drei andere Gegenstände und dann wieder das Problem. Das heißt, erstmal wechselst du von einem Gegenstand zu einem mentalen Bild, zu einem Gegenstand. Und dann wirst du merken, durch den Shift kriegst du die Kraft und das Problem selber verliert an Kontrast zu den anderen Teilen. Das heißt, Problem ist ja immer ein Kontrast zum normalen Leben und der fällt weg. Das heißt, es wird genauso bedeutungslos, naja, wie die Flasche oder wie das Auto. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Und da passiert hier oben was mit der Aufmerksamkeit. Es ist eine wahnsinnig kraftvolle Übung und die kann man immer machen. Die kannst du in ganz, egal wo du bist, kannst du die machen.
Ja.
Wenn du vom Problem in einen Gegenstand, in einen nächsten Gegenstand, dritten Gegenstand, wieder Problem, immer wieder zurückkehren. Nicht das Problem einmal angucken und dann den Rest. Das muss immer wieder einkehren in diesem Fluss von Frames, von Bildern. Ja, von Frames muss es immer wieder zurückkehren. Und dabei geht die Aufmerksamkeit quasi zu dir. Ja?
Ja.
Und weg vom Problem, weil es wird relativiert.
Ja, sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich kannte das tatsächlich auch noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Just do it, ja.
Ja. Wenn wir jetzt zu den Entscheidungen kommen, weil wir die schon so oft angeteasert haben
und sitzen nicht.
Magst du einfach selber den Bogen spannen zu den Entscheidungen?
Ja.
Ich glaube, das kannst du am besten.
Die einzige Freiheit, die einzige Kraft, die einzige Freiheit, die du in deinem Leben hast, die einzige Freiheit, die du wirklich in deinem Leben hast, was du in deinem Leben tatsächlich beeinflussen kannst, ist deine Entscheidung. Sonst nichts. Das ist krass jetzt, oder?
Das ist krass, ja. Da werden viele Leute sagen, ich bin mir jetzt nicht so sicher.
Also da kannst du es ja auch gerne rausschneiden. Du hast ja die Wahl.
Nee, das
ist... Weil ich das jetzt, ja.
War ja extra ein bisschen provokativ. Wie meinst du das?
Also ich meine es tatsächlich genau, wie ich sage. Das heißt, wir meinen ja zum Beispiel, wir treffen eine Entscheidung. Nicht in der treffenden Entscheidung, sondern wir planen etwas. Wir haben ein Ziel und treffen auch die und jene Entscheidung. Und wenn wir das denn zum Beispiel mal auf das Beispiel eines Tages zurück betrachten und Revue passieren lassen, dann sehen wir, was wir gemacht haben, sind Entscheidungen. Die Wahl hatten wir.
Ja.
Aber wie die ausgehen, wie sich das Leben aufgrund dessen verändert hat, darauf haben wir keinen Einfluss. Natürlich kann man sagen, guck mal, ich habe die und die Entscheidung getroffen. Und das ist jetzt so der Knackpunkt auch. Ja? Ich habe die und die Entscheidung getroffen und deswegen habe ich jetzt den Kunden, weil ich den angerufen habe. Oder ich habe die Entscheidung getroffen, 2 neue Mitarbeiter einzustellen. Deswegen haben wir die jetzt. Ja, das stimmt. Aber du hast mit der Entscheidung nicht immer einen Einfluss darauf, wie das Unternehmen tatsächlich verläuft. Aber darum geht es auch gar nicht. Zu erkennen, dass die Entscheidung selber nichts anderes ist als eine Freiheit, die du hast. Egal, wie es ausgeht. Wenn wir aber sagen, ich treffe eine richtige Entscheidung, okay? Eine falsche Entscheidung, eine angemessene Entscheidung, dann kriegt die Entscheidung immer was Schweres und sie ist nicht mehr frei, sondern ist gebunden an ein erwartetes Ergebnis und damit ist es das, was man unter schweren Entscheidungen versteht. Ja? Und trotzdem ist der reine Mechanismus der Entscheidung ist das, was Freiheit ist. Niemals der Ausgang davon, auch wenn das passiert. Aber es ist getrennt voneinander. Also ich kann auch zum Beispiel eine Frau lieben und ich kann der alle Liebe geben, aber ich habe keinen Einfluss darauf, ob sie mich auch liebt. Ich denke das zwar, und es wird ja gewünscht und dann kommt Stalking und all diese ganze Geschichte, kennst du das ja. Oder ich habe den Kunden angesprochen, also kennst das ja, war jetzt nicht persönlich gemeint, Entschuldigung, das war natürlich, kennt man so als Mensch, ja. Du hast den Kunden angesprochen und erwartest, dass der so und so reagiert. Und wenn er nicht reagiert, bist du enttäuscht. Und dann war die Entscheidung vielleicht in deinen Augen schlecht. Das ist sie ja vielleicht auch. Aber die Freiheit besteht darin, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich dann sage, die einzige Freiheit, die du hast, oder die einzige Wahl, die du im Leben wirklich, wo du sicher sein kannst, dass du darüber die Wahl hast, ist eine Entscheidung zu treffen. Und zwar nicht mit Kalkül. Sondern einfach, indem du dich entscheidest, du guckst jetzt dahin oder zum Beispiel du guckst wie eben in der Übung den Gegenstand an und diesen. Es ist jedes Mal nichts anderes als eine Entscheidung. Was das denn mit dir macht, um so diese Psychosprache mal anzuwenden, was das dann mit dir macht, spielt gar keine Rolle, sondern du hast eine Entscheidung getroffen. Und wenn du das weißt, dass das deine Freiheit ist, dann wird dir viel klarer, dass alles, was du tust, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, wie du mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Partnern, Freunden, mit Kunden umgehst, immer eine Entscheidung ist und dass du sie triffst, ist deine Freiheit. Wie du sie triffst und wie sie von welchen Werten her sie getroffen wird, ist was anderes. Und wenn wir zu lange darüber nachdenken und auch denken, wir müssen richtige Entscheidungen treffen, dann sind wir nicht mehr bei uns. Und ich komme mal mit einem Beispiel von Samurais, weil ich habe 30 Jahre Kampfsport gemacht und deswegen ist diese, nicht die Symbolik, aber die Ethik zum Beispiel dieser Menschen, finde ich ganz wertvoll und da nicht unbedingt den Samurai, sondern überhaupt den Kampf. Wenn du kämpfst, zum Beispiel ohne Widerstand und in einem freien Fluss von Agilität bist, dann triffst du eine Entscheidung, ohne dass du denkst, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Das bedeutet, du gibst den Situation und du referenzierst deine Entscheidung zu deinem inneren Wissen. Und dieses innere Wissen ist eine Weisheit, die haben wir schon als Kinder. Nur wenn wir älter sind als Menschen, meinen wir, wir wären weiser. Wir haben nur mehr die Fähigkeit gelernt, dass die Weisheit tatsächlich wichtig ist. Sonst nichts. Aber weiser sind wir nicht dadurch. Wir meinen das nur. Und diese Weisheit, dieses innere Wissen, benutze ich jetzt mal gleich, das ermöglicht dir, frei Entscheidungen zu treffen. Wenn du da ankommst, so zu entscheiden, dann triffst du selten falsche Entscheidungen. Mag sein, dass das Resultat oft so ein bisschen, naja, nicht so erwünscht ist, wie man dachte und im Nachhinein erst vielleicht das Erwünschte bringt, ja? Und unser Leben ist nur frei, wenn wir Entscheidungen treffen. Selbst wenn ich sage, ich könnte jetzt den oder den Weg gehen, ich treffe eine Entscheidung und dieser Ballast, der dann runterfällt, dieser Ballast, der bringt auch noch Freude mit sich. Das ist das Verrückte. In dem Moment, wo du dich für irgendwas entschieden hast, wow, geht's dir gut.
Ja, spannend. Du hast gerne. Du sagst ja auch, Entscheidungen steigern die Lebensfreude. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also. Aber klar, das macht Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn. Auf jeden Fall jetzt macht Sinn.
Ja, genau. Es ist genau. Manchmal behauptet man ja etwas und sagt jemand, kriege ich keinen Zusammenhang mit, aber das ist so. Ich will nicht sagen, dass jede Entscheidung immer direkt zu einer extremen Freude führt, weil wir den Moment, wo wir uns freuen oder dieses, gar nicht mehr mitkriegen, weil wir schon im Ergebnis schauen und so, was bringt mir das? Aber finde es mal auf einer langsamen, tiefen Ebene von Klarheit eine Führungskraft. Wir müssen ja immer wieder auch dahin zurück, weil ich möchte auch immer wieder darauf zurückkommen, wird von seinen Mitarbeitern, ihren Mitarbeitern so gesehen, wie die Person entscheidet. Wenn sie entscheidungsstark ist, dann ist sogar die unattraktivste Entscheidung, bringt bei den Mitarbeitern zumindest mehr Respekt, als wenn jemand sich nicht entscheiden kann. Okay. Und wenn ich entscheiden möchte, nur im Hinblick darauf, wie werden die jetzt reagieren, dann bin ich am Ende.
Ja.
Also wenn eine Führungskraft oder wenn man als Unternehmer jetzt zum Beispiel Gehaltsverhandlungen hat oder eben mit Kunden eben verhandelt. Und man ist während der Verhandlung bei sich, ja, klar mit dem, was ich entscheide, ohne über die Schulter zu schauen, also schon in die Zukunft, was bringt mir das? Auch wenn ich natürlich die Verhandlung nur deswegen antrete, weil ich einen Nutzen darin sehe. Ja, aber in dem Moment, wo ich verhandle, muss ich den Nutzen vergessen haben. Wenn ich zum Beispiel als Kampfsportler einen Kampf mache, dann habe ich mich vorbereitet mental, als dann mache ich das und so. Ich habe sogar Bilder dann im Kopf. In dem Moment, wo ich dann kämpfe, denke ich da nicht mehr dran. Dann agiere ich nur noch aus meiner Power heraus. Und das kommt an und trägt einen Sieg oder eben auch keinen Sieg von sich. Ja? Wenn du aber während du verhandelst, ja, jetzt zum Beispiel wieder mit Kunden, während des Verhandels an das Ziel, hoffentlich kriege ich den für mich, gewinne ich den für mich oder verkaufe das, bist du nicht bei deiner Verhandlung, sondern du bist bei dem, was die Verhandlung bringen soll. Und das ist auch das Vermeiden von Entscheidungen. Das führt zu dem gleichen Ergebnis. Ja.
Ja, also was ich jetzt mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass Entscheidungen am besten im Jetzt getroffen werden, mit dem Fokus und dem Bewusstsein, was man eben im aktuellen Moment haben kann. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja.
Die sollen jetzt nicht kopflos aus dem Hier und Jetzt, aus dem Gefühl, aus dem Bauchgefühl, sondern Intuition ist ja auch nochmal was anderes. Aber die sollen nicht einfach so getroffen werden, so reaktiv schon mit Verstand, aber jede Zögerlichkeit ist schon eine falsche Entscheidung, weil die Zögerlichkeit zweifelt an der Entscheidung.
Ja, spannend. Wenn man jetzt so dein ganzes Engagement anschaut, passt alles zusammen, aber es ist doch sehr, du machst ja doch sehr viel. Also du bedienst auch viele verschiedene Themen, die aber vielleicht eine gemeinsame Basis haben. Was würdest du sagen, ist so die Basis von deiner Arbeit?
Also sagen wir mal so, vielleicht kam es so rüber, weil es die Vielfältigkeit ist, aber die Basis meiner Arbeit ist, so deine innere Kraft zu finden, als Mensch, als Freund, als Führungskraft, als Unternehmer und von dieser Kraft aus zu agieren und dazu gehören eben, wie ich mit mir selber, mit meinem Wohlbefinden umgehe, wie ich auch mit Stress umgehe oder was ich als Stress empfinde, wie ich mit dem Thema mit meinem Business umgehe, wie ich weiß, wie ich auf Menschen reagiere und auch die Entscheidungsfähigkeit, die Entscheidungskraft habe, das als meine einzige Freiheit, als Freiheit zu sehen, wie ich nach vorne schreite. Das ist das, was ich mit Unternehmen natürlich von vielen Seiten beleuchte oder zumindest in den Beratungen immer wieder sehe, dass es daran hapert. So, sehr oft hapert, ja. Also quasi Transformation im Leadership mittels einer auch transformativen Konversation. Auch die Sprache, die ich anwende, ist halt ganz, ganz anders als normalerweise.
Ja.
Das ist so meine Kernkompetenz, wenn du so willst. Und die Expertise ist ja Entscheidungen und weg vom Stress, nicht Stressmanagement.
Ja, okay. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt auch tatsächlich langsam zum Ende vom Interview und ich habe am Schluss immer so ein kleines Spiel. Ich stalke meine Gäste ein bisschen und gucke, wo ihr so unterwegs seid. Und auch bei dir habe ich da, jetzt muss ich mal gerade gucken, 22 Begriffe gefunden, die ich ganz bunt gefunden habe. Also Homepage, Social Media und wo man dich überall findet. Und jetzt lade ich dich ein, mir 3 Begriffe zu sagen, um das Interview dann auch nicht nur rund abzuschließen, sondern mit ein paar Gedanken abzuschließen. Und da kannst du mir einfach jetzt 3 Zahlen zwischen 1 und 22 sagen. Dann sage ich dir einen Begriff dazu und dann bin ich ganz gespannt, was du mir dazu erzählst.
Boah, mit Zahlen nennen. Zwischen 1 und?
22.
Ja, fange ich mal mit der letzten Zahl an. 22?
22, okay. Moment. Tacheles reden.
Tacheles reden ist das, was wir gerade gemacht haben, also die Dinge auf den Punkt zu bringen, nicht drumherum zu reden. Und auch wenn es unbequem ist, einfach die Wahrheit sagen, für mich die radikale Ehrlichkeit. Das ist auch ein Thema, den Begriff hast du nirgendwo gefunden. Tacheles reden, ja. Und zwar nicht beleidigend, wertschätzend, aber nicht, wenn es um eine Sache geht, um die Sache reden und nicht eine Geschichte zu erzählen. Normalerweise, ja, gar keine Geschichten zu erzählen. Wenn jemand kommt, auch mit seiner Firmengeschichte, interessiert mich oft die Geschichte gar nicht, die er mir erzählt, sondern worum es gerade geht. Ja, das ist nicht immer das, was vorgetragen war. Das ist doch alles.
Spannend. Magst du mir noch eine Zahl sagen?
Noch eine Zahl. Eins.
Die Eins. Das ist spannend. Das hat auch, glaube ich, noch niemand ausgewählt. Die letzte und die erste Zahl. Schau mal deine Gedanken an.
Habe ich das geschrieben irgendwo? Okay. Ja, schau mal deine. Ich glaube, das haben wir die ganze Zeit besprochen. Schau mal deine Gedanken an. Schau mal deine Gedanken an. Ja. Schau mal deine Gedanken an. Schau sie, dass alles, was da, auch was wir jetzt besprochen haben, viel denken wir, und dass deine Gedanken viel mehr dazu beitragen, wie du deine Welt erlebst, wie du dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, Menschen erlebst, als du glaubst. Mhm. Weil tatsächlich reflektiert dein Denken dein Erleben dieser Welt, dein Erleben und den Erfolg deiner Firma. Während wir oft denken, es ist was anderes. Aber das ist ja gerade, was ich eben gesagt habe mit den Gefühlen. Das bedeutet, letztlich ist es das Denken, was auch diese Gefühle auslöst, also unser bewertendes Denken. Und deswegen sage ich immer gerne, schau mal deine Gedanken an dann, wenn jemand sagt, ich fühle mich scheiße, ich fühle mich schlecht, ich fühle, dass das nicht gut ist. Das hört sich blöd an. Sage ich, was denkst du gerade? Schau mal jetzt deinen Gedanken an, was du gerade gedacht hast. Das ist so.
Ja. Super schön. Vielen Dank. Magst du mir noch eine Zahl sagen?
Na, schon wieder eine Zahl.
Eine
dazwischen. Eine, was liegt denn genau dazwischen? 11? Nee, 10? 10?
10.
10, ja.
10. Offline und Online-Speaking.
Ja, da habe ich tatsächlich einen online kleinen Mini-Vortrag mal bei Instagram gezeigt. Da ging's mir, war mir, glaube ich, ganz wichtig zu dem Zeitpunkt, jetzt auch noch, mal darauf hinzuweisen, wie wichtig es sein oder zu erkennen, dass wir in so einer Welt angekommen sind, wo dieses Online-Miteinander kommunizieren, wie jetzt hier bei uns auch, scheinbar so eine unglaubliche, nicht nur eine Kraft hat, es ist positiv, total positiv besetzt und zugleich auch so eine Ausschließlichkeit bekommen hat, wenn du demnächst erfolgreich sein willst, insbesondere jetzt durch diese durch die Corona-Krise auch noch unterstützt, erfolgreich sein willst in Zukunft, dann musst du dich online aufstellen und musst das tun. Alles cool. Online-Produkte, welche Art die auch immer sein mögen, ob es Videos sind oder auch fassbare Produkte, die du dann verkaufst, wie auch immer. So, und dann habe ich Offline-Online-Speaking im Hinblick darauf gesagt, da ich ja als Speaker unterwegs bin, ist es für mich eine Schande quasi, dass ich nur noch online speaken kann und dass ich, das ist jetzt wieder eine neue Erkenntnis, der Markt tatsächlich dahin bewegt, dass sogar Speaker gebucht werden von Unternehmen mit ihren virtuellen, also mit ihren Videos, die sie dann vorher bespielen können und dann teilweise auch noch Live-Inputs geben und die dann zum halben oder fast gleich hohen Preis auch verkaufen. Also Unternehmen kaufen auch Speaker mit einem Video, mit einer Videoexpertise. Ne? Die sagen, die halten den Spruch und so. Das finde ich alles von der Funktionalität super, super. Ich finde nur, da geht ein bisschen was verloren. So, ich sage jetzt mal die Seele, weil wir uns weniger begegnen, vielleicht in Zukunft. Und ich glaube, das war so ein, was ich da gesagt habe, auch so ein Warnschuss für mich selber oder an mich selber, darauf zu achten, dass es auf jeden Fall wieder immer live gehen müsse. Natürlich wollen das alle Menschen, aber viele geben sich auch damit zufrieden, dass es jetzt so ist und propagieren das, weil natürlich da auch viel Geld mit zu verdienen ist und denken dann auch nicht über die Folgen meines Erachtens nach. Und ich bin eigentlich ein Future-Mensch. Ich mag das schon, ja, über die Zukunft nachzudenken und neue Dinge und Technologien auszuprobieren, aber das ist mir an der Stelle schon ein bisschen zu viel. Wenn ich mir vorstelle, ich interagiere mit meinem Publikum weltweit, was ja toll ist, überall sitzen im Wohnzimmer und kann mit jedem reden. Nee, das ist für mich noch nicht Leben. Das ist vielleicht der Kritikpunkt dran und deswegen habe ich da auch da so Stellung zu bezogen, zu Offline und Online-Speaking. Ja.
Ja, also ich bin da total bei dir. Ich glaube, dass es einfach zwei unterschiedliche Sachen sind so und ich sag mal, wenn man jetzt in einen Raum kommt und da ist jemand auf der Bühne und der spricht, die ganze Atmosphäre von diesem Raum geht, finde ich schon so. Also wenn da jeder in seinem Wohnzimmer auf den Bildschirm guckt, ich merke es jetzt auch bei der GSA und ich bin auch in so einem Mentorenprogramm drin, wenn man sich nicht selber trifft, da geht auf jeden Fall was verloren, ist, denke ich, einfach anders. Ne? Und ich bin sehr gespannt, was da passiert auf jeden Fall. Und ich hoffe auch sehr, dass wir uns vielleicht auch mal offline treffen. Das letzte Wort gehört meinem Gast. Das ist mir ganz wichtig. Gibt es noch irgendwie was, was du loswerden willst oder was du uns noch mitteilen möchtest?
Tja. Also, mir ist wichtig, das wird dir immer wieder klar darüber, dass das Erleben da von dir selber die wichtigste Beziehung ist, die du zu dir und auch in deinem Unternehmen hast. Dein Erleben von dir selber, wie du dich wahrnimmst, wie du dein Leben, dein Unternehmen wahrnimmst. Und wenn du damit ehrlich zu dir bist, dann wirst du merken, dass alle Bedrohungen von außen, Stress und Erfolg, Misserfolg, stets die Erwartungen deiner kühnsten Träume unbewusst erfüllen, wenn du dich auf diese Umstände einlässt und glaubst, dass sie für das, wie du dich fühlst, verantwortlich sind. Also schau immer, dass du auf dein Innenleben, tatsächlich auf dein Innenleben, auf dein inneres Wohlbefinden achtest und von da heraus auch dein größtes Unternehmen führst, dein Soul Business.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein wunderschöner Abschluss. Gibt es irgendeinen Lieblingskanal, wo man mit dir in Kontakt kommen kann? Bist du?
Also ganz altmodisch natürlich meine Webseite, das machst du in
Mhm.
den Shownotes, glaube ich, ja,
Ja,
oder? Ja.
ich packe alles in die Shownotes.
Instagram und jetzt neuerdings auch auf Clubhouse, da halte ich Räume. Heute Abend mache ich auch wieder ein, wobei, wenn das hier gesendet wird, ist dieser Abend längst vorbei. Und da spreche ich halt genau über diese Themen, wo sich dann Menschen treffen. Das ist so mein Thema. Und dann gibt es demnächst auch weitere Webinare, Online-Interaktionen. Das
Ja.
werdet ihr dann in den Shownotes halt noch sehen.
Ja, ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes, was du mir gibst, und bedanke mich jetzt ganz, ganz, ganz herzlich für dich, für deine Zeit und dass du da warst. Und bin sehr, sehr gespannt, wann wir uns eben offline vielleicht doch mal sehen. Und natürlich freue ich mich auf den Kontakt mit dir. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, lieber Katja.